nämlich auch für euch, für die Bibelfüchse beten. Julius hat mir gesagt, Bibelfüchse gibt es nämlich auch heute. Das heißt, alle, die zu den Bibelfüchsen gehören, können gerne zu den Bibelfüchsen. Tut sich gerade nicht so viel, ne? Doch, ein paar Bibelfüchse. Genau, aber nur Bibelfüchse, Julius, ne? Keine Jungscher. Was? Alles gut? Ja, also ich freue mich heute zum allerersten Mal an dem Karfreitag predigen zu dürfen. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen Respekt davor, an dem Karfreitag zu predigen. Weil einerseits ist es der Karfreitag. Das K in Karfreitag steht so viel wie für für Leid, für Klage und Trauer, wo wir traurig sind über das, was geschehen ist mit Jesus. Aber gleichzeitig ist es auch der Good Friday, wie es auf Englisch heißt, also der gute Freitag, an dem wir uns freuen können, denn das, was Jesus getan hat, das hat uns wiederum frei gemacht. Und jetzt will man weder das eine noch das andere über- oder unterbetonen und muss das genau im Gleichgewicht halten. Gleichzeitig ist die Geschichte ja quasi schon vorgegeben, um die es heute geht, die Passionsgeschichte von Jesus. Wir haben sie gelesen und ich bin mir sicher, die meisten von euch hören das heute nicht zum ersten Mal, die Geschichte. Das ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist da, glaube ich, noch so viel mehr in der Geschichte drin, als wir das bisher begriffen haben und wir können da noch so viel rausholen. Und auf mir als Prediger lastet jetzt menschlich gesehen ein sehr, sehr großer Druck, muss ich sagen, damit ich das wirklich rüberbringen kann. Aber das Schöne ist, dass ich nicht aus meiner eigenen Kraft heraus predigen muss, sondern aus Gnade allein. Ja, so wie Luther das gesagt hat, sola gratia, und das ist genau das Thema der heutigen Predigt, aus Gnade allein. Und das Schöne ist, ich durfte auch genau das schon erleben in der Vorbereitung für die Predigt. Wenn ihr euch erinnern könnt, ich habe das letzte Mal im Januar gepredigt und im Januar war das eine Predigt, die mir sehr schwer gefallen ist. Die Vorbereitung, oh, das fiel mir echt nicht leicht, da lag so ein Druck auf mir und irgendwie, weiß ich nicht, das war echt schwer. Und jetzt bei der heutigen Predigt hat Gott mir so eine Leichtigkeit geschenkt und es ging sogar so weit, dass wir am Mittwoch geplant hatten, mit einigen Männern in die Sauna zu gehen und ich habe mir gedacht, boah, ich wäre da schon gerne dabei, aber ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich muss hier die Predigt vorbereiten für Freitag und das haut zeitlich alles nicht hin. Aber Gott hat mir so eine Leichtigkeit geschenkt, dass es so gut voranging und schon am Dienstagabend stand die Predigt eigentlich schon so gut wie fertig. Ja, und dann konnte ich ganz entspannt einfach in die Sauna gehen und durfte das am eigenen Leib erfahren, was es heißt, Gott tut alles und ich kann mich einfach ausruhen und ihn machen lassen. Ja, richtig cool, das hat mich nochmal voll ermutigt in der Predigt. Und Julius hat es ja auch schon angekündigt. Ich habe mir heute einen besonderen Teil der Passionsgeschichte rausgesucht. Und zwar ist es die Geschichte von Jesus und Barabbas. Und man fragt sich jetzt vielleicht, ja, warum hat Tim sich Jesus und Barabbas rausgesucht? Ist das nicht irgendwie eher so ein Nebendialog, der da einfach nur so mit drin steht? Aber wenn man mal genau hinschaut, dann sieht man, dass die Geschichte von Jesus und Barabbas tatsächlich in allen vier Evangelien erzählt wird. Und für mich ist das ein Zeichen dafür, dass es keine irrelevante Nebengeschichte ist, sondern dass es ein wesentlicher Punkt, ein wesentlicher Teil der Passionsgeschichte ist und dass da einiges drinsteckt. Und ich muss sagen, in der Vorbereitung auf die Predigt hat sich mein Bild, auch insbesondere auf die Person von Barabbas, sehr stark gewandelt. Und ich möchte euch da mit reinnehmen. Den Text haben wir ja schon gelesen, aber die Technik kann ja vielleicht nochmal Markus 6 bis 15, das ist der Bibeltext, ist da nochmal so für euch, könnt ihr ja nochmal so ein bisschen nebenbei nachlesen. Genau, Jesus und Barabbas. Ich habe ja schon gesagt, mein Bild von Barabbas hat sich gewandelt. Ich hatte vorher dieses Bild von Barabbas als diesen ekligen, perversen Mörder, mit dem man nichts zu tun haben möchte, ja, und der ist schon quasi richtig verdient, dass er beseitigt wird. Aber als ich genauer hingeschaut habe, hat sich das ein bisschen geändert. Und ich will euch da ein bisschen mit reinnehmen. Das fängt schon an bei seinem Namen. Hier steht Barabbas, aber tatsächlich in einigen handschriftlichen Abschriften des Matthäus-Evangeliums wird noch ein anderer Name von ihm genannt, und zwar Jesus Barabbas. Klingt komisch, aber auch Barabbas hieß Jesus. Das war ein gängiger Name der damaligen Zeit. Jeschua geht zurück auf Joshua aus dem Alten Testament und bedeutet so viel wie Gott ist Rettung. Und interessant ist dann also die Frage, die Pilatus dem Volk stellt, welchen Jesus wollt ihr jetzt? Wollt ihr Jesus, den Christus, den Gesalbten, den König, oder wollt ihr Jesus Barabbas? Barabbas, Bar, Abbas, Bar steht für Sohn und Abba steht ja für Vater, Gott, das hat man vielleicht schon mal gehört. Also Barabbas bedeutet Sohn des Vaters, Sohn von Gott. Und das ist ein unglaublich schöner Name, Jesus Barabbas. Und mich wundert es tatsächlich, dass dieser Name Barabbas gar nicht mehr so häufig vorkommt. Irgendwie interessant. Aber der Name ist auf jeden Fall schon mal ein vielversprechender Name. Na gut, ein schöner Name macht einen Menschen natürlich noch nicht zu einer besseren Person. Deswegen müssen wir dann noch mal ein bisschen mehr reingucken. Was ist jetzt die Sache mit Barabbas? Barabbas ist verurteilt zum Tod am Kreuz. Die Kreuzigung war eine der brutalsten Art und Weisen, einen Menschen damals hinzurichten. Es gab viele andere Wege in der Geschichte der Menschheit, wie Menschen hingerichtet wurden. Und die waren auch natürlich alle brutal. Aber das hat sich immer in wenigen Minuten abgespielt, bis dann der Tod eingetreten ist. Und die Kreuzigung hat sich stark unterschieden von allen anderen Art und Weisen, einen Menschen hinzurichten. Denn die Kreuzigung, der Tod, bis er dann letztendlich eingetreten ist, hat sich über mehrere Stunden hingezogen, teilweise sogar über Tage. Deswegen haben wir eben gerade auch gelesen, dass Pilatus dann überrascht war, dass Jesus tatsächlich schon so schnell gestorben ist, weil das war ein extrem langer Leidensweg. Und was ist passiert bei der Kreuzigung? Die Person, die gekreuzigt wurde, die wurde an Händen und Füßen durchbohrt, an Nägeln aufgehangen an einem Kreuz. Und die Todesursache war tatsächlich immer verschieden. Einige sind verblutet, andere sind an den Schmerzen gestorben, andere sind verhungert, ausgetrocknet, verdurstet und wieder anderen, die wurden die Beine gebrochen, sodass sie dann nur noch an ihren Händen hingen und mit ganzer Kraft sich halten mussten, sodass der Atem immer schwerer geworden ist, bis sie dann erstickt sind. So ein brutaler Tod. Und während du da dahin gehst wie ein Elendiger, schaut eine riesen Menschenmenge dir zu, steht um dich herum, lach dich aus, bespuck dich, wirf dir irgendwelche Dinge an den Kopf. Menschen, die vielleicht sogar aus deiner Stadt sind, die dich vielleicht sogar kennen. Also während du da extrem am Leiden bist, um dein Leben kämpfst, über Stunden, schauen die Menschen dir zu und verachten dich. Eine unglaubliche Demütigung. Also eine extrem brutale Art und Weise, einen Menschen hinzurichten. Und das wussten auch die Römer. Deswegen wurde nicht jeder x-beliebige Gefangene hingerichtet, sondern es hatte immer einen bestimmten Grund und es war überwiegend auch aus politischen Gründen, um dann ein Statement zu setzen und zu zeigen, wir sind hier die Chefs, das ist das Römische Reich, ihr legt euch nicht mit uns an. Also oft politische Gefangene, die dann gekreuzigt wurden, um ein abschreckendes Beispiel zu geben, legt euch nicht mit uns an. Und genau das ist auch der Fall bei Barabbas. Barabbas, ich dachte ja immer, das wäre dieser eklige Mörder, aber tatsächlich hat es bei Barabbas mehr einen politischen Hintergrund. Und wir lesen das hier auch im Markus-Evangelium, dass Barabbas tatsächlich involviert war in einem Aufstand. In einem Aufstand in einer Zeit, wo es dem Volk extrem schlecht ging. Peter hat das am Sonntag so ein bisschen erzählt. Ja, das Volk hat unter der römischen Herrschaft absolut gelitten. Denen ging es extrem schlecht, die hatten da nichts und die waren am Leiden. Und jeder, der das so ein bisschen kennt, der in sich so ein Gerechtigkeitsempfinden hat und merkt, oh, jetzt wird irgendwas ungerecht, der muss an dieser Stelle schon ein bisschen Sympathie haben mit dem Volk, die sich dann irgendwann dagegen auflehnen und sagen, hey, das reicht mir, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen eine Revolution. Und genauso war es auch bei Barabbas, er war beteiligt an einem Aufstand und innerhalb dieses Aufstands ist es dann zu einem Mord gekommen. Interessant ist auch, dass wir noch nicht mal wissen, ob Barabbas überhaupt der direkte Mörder ist oder nur indirekt, dass er diesen Aufstand einfach mit angefeuert hat und dass es dann im Rahmen dieses Aufstands zu dem Mord kam. Wie auch immer, wir wissen auch nicht, ob es nur eine Person war, die umgebracht wurde oder mehrere. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass Barabbas nicht dieser eklige, perverse Mörder aus Lust war, sondern jemand, der für etwas stand, der sich für etwas eingesetzt hat. Das Problem ist nur, Barabbas hat das versucht, aus seinen eigenen Mitteln, aus seiner eigenen Kraft zu schaffen. Und wir sehen, wozu es geführt hat. Es war vielleicht sogar gut gemeint, aber ein klassisches Beispiel für gut gemeint und noch viel, viel schlimmer gemacht. Denn es hat zu einem Tod von einem Römer geführt, vielleicht sogar mehreren und auf jeden Fall zu dem Tod von Barabbas und anderen, die an diesem Aufstand beteiligt waren. Also eigentlich, ja, aus dieser eigenen Kraft heraus, dieser Aufstand hat nur zu Tod, nur zu Schlechtem geführt. Aber, das müssen wir festhalten, Barabbas war jemand, der für etwas stand. Und er stand für ein Königreich, das besser ist als das der Römer. Und an dieser Stelle ist die Parallele zu Jesus, der auch für ein Königreich stand, das besser ist als das der Römer. Jesus ist umhergegangen und hat den Menschen erzählt von dem Königreich Gottes, dem Königreich des Himmels, das anbricht. Und die Menschen waren begeistert davon. Die haben sich gefreut, endlich ein anderes Reich als das Reich der Römer zu sehen, und die haben das bejubelt. Am Sonntag haben wir Palmsonntag gefeiert, da wo Jesus nach Jerusalem gekommen ist. Die Menschen, die haben ihn gefeiert, die haben Lobgesänge von sich gegeben, haben da Palmen hingelegt und ihn angejubelt. Und Jesus war tatsächlich beliebt bei dem Volk. Das sehen wir auch daran, dass die Pharisäer eigentlich schon viel früher Jesus gerne tot gesehen hätten. Aber sie trauten sich nicht, weil sie Angst vor dem Volk hatten, weil Jesus beliebt war im Volk. Also das heißt, Jesus hat mit dem Königreich, von dem er erzählt hat, viel Anklang gefunden bei dem Volk. Aber genau in diesem Moment, wo Jesus jetzt bei Pontius Pilatus ist, kippt die Stimmung im Volk. Denn Jesus hat die ganze Zeit von einem Reich gesprochen, das kein irdisches Reich ist. Jesus hat von Schätzen gesprochen, die keine Reichtümer hier sind, sondern Schätze wie Nächstenliebe, Liebe zu Gott, liebe deinen Nächsten und liebe sogar deine Feinde. Und die Menschen, die haben das immer so auf sich genommen und haben das so ein bisschen so, ja, okay, finden wir gut, aber befreien uns Hauptsache von den Römern. Das war wahrscheinlich so deren Mindset. Und auf einmal, wo die Menschen sehen, Jesus ist angeklagt vor Pontius Pilatus und der befreit sie ja gar nicht aus der Herrschaft der Römer. Auf einmal kippt die Stimmung und die Menschen sagen, nee, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht mehr das, was dieser Jesus uns erzählt. Wir wollen dann doch lieber so jemanden wie Barabbas haben, der wenigstens aus seiner Kraft heraus versucht, etwas zu bewirken. Der wenigstens den Anschein einer Hoffnung weckt in uns, dass wir es schaffen können, uns von den Römern zu befreien. Und die Menschen werden sich wahrscheinlich aus politischen Gründen für Barabbas und gegen Jesus entschieden haben. Die Pharisäer sind auch in dieser Geschichte beteiligt und bei ihnen war es etwas anders. Bei ihnen wird es überwiegend eine religiöse Motivation gewesen sein, sich auf jeden Fall gegen Jesus zu entscheiden und für Barabbas. Aber das Prinzip ist eigentlich ziemlich ähnlich von den Pharisäern. Die Pharisäer, die waren nämlich verstrickt in einer Gesetzlichkeit, so nennt die Bibel das. Gesetzlichkeit heißt, es gab Gebote aus dem Alten Testament, die Gott seinem Volk gegeben hat, die auch gut waren und zum guten Leben geführt haben. Aber was die Pharisäer daraus gemacht haben, sind noch viel, viel mehr Gesetze. Sie wollten unbedingt jedes einzelne Gebot aus ihrer eigenen Kraft heraus versuchen einzuhalten und haben gemerkt, das geht gar nicht. Und deswegen haben sie sich neue Gebote definiert, damit möglichst jede Lebenssituation genau vordefiniert ist, wie ich mich da drin zu verhalten habe. Und sie haben damit eine riesen Last auf sich und das Volk gesteckt, aber sie wollten das unbedingt aus ihrer eigenen Kraft versuchen zu schaffen. Und dann kommt da auf einmal Jesus und er sagt, hey, ich erfülle das Gesetz für euch. Und das hat ihnen gar nicht gepasst. Weil die wollten doch die Helden sein. Sie wollten doch diejenigen sein, die es schaffen, die Gebote zu halten. Und dann sagt Jesus, er tut das für sie. Und die Pharisäer wollten Jesus unbedingt loswerden für Aussagen wie genau diese. Und sie wollten es, ähnlich wie das Volk, lieber auf ihren eigenen Weg schaffen. Und sie entscheiden sich für Barabbas, aber in erster Linie gegen Jesus. Die Entscheidung ist also getroffen. Und wir müssen uns jetzt mal in die Situation von Barabbas versetzen. Stellt euch das vor, ihr seid Barabbas und ihr wacht an dem Morgen auf und ihr denkt euch, heute ist mein Todestag. Ich werde heute hingerichtet auf diese erbärmliche Art und Weise am Kreuz und ich muss diesen Tod sterben. Und auf einmal aus dem Nichts kommt da dieser Jesus und auf einmal wird dieser Jesus verurteilt anstelle von Barabbas. Das Kreuz, was eigentlich für Barabbas vorgesehen war, wo Barabbas sterben sollte, neben den Leuten, neben dem Barabbas sterben sollte, stirbt auf einmal Jesus. Und was passiert mit Barabbas? Barabbas gibt seine Ketten, gibt er hin, er lässt sich befreien und er geht einfach wieder und lebt ein ganz normales Leben im Volk. Währenddessen hängt Jesus für ihn am Kreuz. Und Barabbas erlebt das im wortwörtlichen Sinne, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist. Und ich betone das an dieser Stelle, ja, ihr werdet es wahrscheinlich schon merken, weil es ist nicht nur Barabbas in der Bibel, von dem es heißt, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist, sondern Jesus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben. Also es heißt auch für uns, die wir das heute hören. Bei uns ist es eine leicht andere Situation als bei Barabbas. Uns steht jetzt nicht direkt die Kreuzigung bevor. Aber trotzdem ist es bei uns ein ähnliches Prinzip. Wir aus uns heraus können es nicht schaffen, gut und gerecht vor Gott zu leben. Und egal wie sehr wir das versuchen, mit unserer eigenen Kraft das besser zu machen, ist es genauso wie bei Barabbas. Wir versuchen etwas Gutes, aber machen es eigentlich nur noch viel, viel schlimmer. Und wenn wir uns die Geschichte der Menschheit anschauen, wenn wir uns diese Erde angucken, dann sehen wir genau das. Die Menschen meinen es oft vielleicht gut, aber machen es noch viel, viel schlimmer und schlechter. Und von uns heraus können wir es niemals schaffen, gut und gerecht vor Gott zu sein. Und das heißt, wir können nicht bei ihm sein. Wir müssen von ihm getrennt sein, weil Gott eben gut und gerecht ist. Und das ist die Strafe, die uns bevorsteht, diese ewige Trennung von Gott. Und genau davon heißt es in der Bibel, dass Jesus das auch am Kreuz erleidet hat. Dass es nicht einfach nur die Schmerzen waren anstelle von Barabbas, nicht einfach nur der Tod anstelle von Barabbas, sondern es war eben auch diese Trennung von Gott. Und diese ganze Last der Sünde, die auf Jesus lag, und das hat er ertragen. Und für uns ist es jetzt im Prinzip ganz einfach. Wir müssen nur das machen, was Barabbas gemacht hat. Wir müssen unsere Ketten nehmen, alles, was uns belastet, und zu Gott gehen und sagen, Gott, hier, ich habe es versucht, selber besser zu machen, aber ich sehe, ich kann es nicht aus meiner Kraft. Nimm du mir diese Ketten ab. Und dann kommt genau der Punkt. Barabbas, als ihm die Ketten abgenommen wurden, ist unter das Volk gegangen und er hat geglaubt, dass Jesus jetzt für ihn am Kreuz ist. Das ist ja ganz offensichtlich. Ja, Jesus übernimmt ja jetzt den Tod, jetzt muss Barabbas ja nicht mehr sterben. Und genauso ist es auch bei uns. Wir müssen einfach nur glauben, dass Jesus tatsächlich für uns und für unsere Schuld gestorben ist. Und schon heißt es, dass wir frei sind. Und hier kommt dieses coole Wortspiel. Ich habe ja gesagt, Barabbas steht für Sohn Abbas, Sohn Gottes, des Vaters. Und die Bibel sagt tatsächlich dann auch von uns, dass wir uns Söhne und Töchter Gottes nennen können, wenn wir befreit sind, wenn Jesus für uns gestorben ist und wir das geglaubt haben, in unserem Herzen angenommen haben. Das ist krass, oder, dieses Wortspiel? Ja, aber in allererster Linie ist es auch etwas, was einen großen Preis hatte. Ich habe ja schon von diesen ganzen Leiden erzählt und das müssen wir uns bewusst machen. Das war nicht einfach für Jesus. Und wir haben auch die Geschichte in Gethsemane gehört. Jesus war auch am Kämpfen davor. Und es war nichts, was einfach so vollbracht wurde, dieser ganze Schmerz, den er auf sich genommen hat, diese ganze Demütigung und vor allem die Trennung vom Vater. Was das in dem Vater verursacht haben muss, zu wissen, dass der Sohn getrennt ist von ihm und zu wissen, was der Sohn für einen Schmerz erleiden muss. Doch all das hat Gott in Kauf genommen aus Liebe. Aber diese Liebe, die geht noch so viel weiter als einfach nur Liebe wie zu, keine Ahnung, einem guten Freund. Es ist noch so viel tiefer, denn wir sehen das auch ganz gut in der Geschichte von Barabbas. Barabbas hat nichts zu Jesus gesagt. Er hat nicht gesagt, oh Jesus, ich schulde dir alles, bitte, bitte übernimm das für mich und oh, dann bist du der Größte für mich. Jesus hat es einfach so für Barabbas getan, ohne dass Barabbas Bitte oder Danke gesagt hat. Jesus hat es einfach für ihn getan. Und genau das sagt die Bibel auch über uns. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren. Wo wir nichts hatten, was wir ihm gegeben haben, hat er trotzdem für uns alles gegeben, obwohl wir es verdient hätten. Und das ist das, was die Bibel mit dem Begriff Gnade meint. Unverdient. Unverdient geliebt. Und das sind zwei tiefe Wesenseigenschaften Gottes, diese Liebe und die Gnade. Aber Gott ist natürlich auch noch viel, viel mehr. Und einen weiteren Wesenszug, den sehen wir hier auch ganz gut in der Geschichte, da möchte ich noch kurz drauf eingehen. Und zwar ist es die Souveränität Gottes. Denn wir Menschen, wir denken oft, wir haben es selber in der Hand. Pilatus war der Erste, der das gedacht hat, der gesagt hat zu Jesus, komm, ey, ich bin doch hier der Big Boss, sag mir irgendwas und dann spreche ich dich frei, dann ist doch alles gut. Und Jesus korrigiert ihn und sagt, hey, du bist eigentlich niemand. Die Autorität, die du hast, die hat Gott dir alleine gegeben. Als Nächstes sind es die Pharisäer und das Volk, diejenigen, die denken, ja, wir sind jetzt in der Entscheidung, Jesus oder Barabbas, wir dürfen die Entscheidung treffen und wir haben es in der Hand. Doch die Wahrheit ist, und das sagt uns die Bibel wirklich von Anfang an, stand Gottes Plan mit uns Menschen fest, dass er uns befreien wollte. Und die Propheten im Alten Testament, die haben genau das verkündet. Und genau aus diesem Grund ist Jesus überhaupt in diese Welt gekommen. Und das zeigt uns, dass es nicht die Menschen waren, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, sondern Gottes Liebe, die sich dazu entschieden hat, ans Kreuz zu gehen. Für Jesus wäre es kein Ding gewesen. Er hätte Jerusalem ja einfach vermeiden können. Und selbst als er am Kreuz hing, was die Leute sich noch lustig gemacht haben, ja, komm doch vom Kreuz runter. Jesus hätte die Vollmacht gehabt, vom Kreuz zu gehen, aber er hat es ausgehalten. Und das zeigt, es ist Gottes Souveränität, die uns Menschen erlöst hat. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann wird Marcello an Ostern da auch noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, diesen gesamten Heilsplan Gottes, was er mit uns Menschen wirklich getan hat, wie er uns erlöst hat. Aber bis jetzt waren das ja große Begriffe, ja, Liebe, Gnade, Souveränität. Das hat man vielleicht alles schon mal gehört irgendwo. Aber mein Wunsch ist, dass wir heute so ein bisschen mehr Farbe in diese Begriffe bekommen haben, dass wir ein bisschen tieferes Verständnis wenigstens davon bekommen haben, wie weitreichend das ist und dass wir uns auch ein bisschen besser vorstellen können hier an der Geschichte von Jesus und Barabbas. Doch die Sache ist, wenn das alles nur Wissen in unserem Kopf ist, dann bleibt es wertlos. Es bringt nichts, das einfach nur zu verstehen in unserem Kopf, sondern wir müssen es in unseren Herzen begriffen haben. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe in der Predigt, aber es gab bei mir vor einigen Jahren tatsächlich einen Moment, wo ich zu Gott gebetet habe und gesagt habe, Gott, ich weiß, dass du gnädig mit mir bist und ich meine auch, dass ich in deinem Wort das im Ansatz verstanden habe, was es heißt, aber zeig es mir persönlich, was das bedeutet, dass du mir gnädig bist. Und Gott hat dieses Gebet tatsächlich erhört. Das waren paar Monate und Gott hat mir das Stück für Stück immer mehr gezeigt und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, weil ich habe dann noch bei meinen Eltern gewohnt und eines Tages lag ich einfach wie ein kleines Kind auf meinem Kinderzimmerboden und war einfach nur am Heulen, weil ich nicht mehr konnte, mein Herz ist nicht mehr mitgekommen, weil ich im Ansatz verstanden habe, wie tief diese Liebe doch ist, die Gott mir geschenkt hat und dass es auch mir gilt, dass er mir gnädig ist und dass ich sowas von nicht verdient habe und dass er trotzdem voller Liebe mich gerettet hat. Und das war etwas, das mich bis heute geprägt hat. Dieses Verständnis tief in meinem Herzen, nicht einfach nur in meinem Kopf. Und genau das ist der Punkt, das ist mein Wunsch, dass das bei uns allen ankommt. Und lasst uns deswegen noch einmal ganz kurz in Epheser lesen. Epheser 2, 8 bis 10. Genau, ist auch angezeigt. Epheser 2, 8 bis 10. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun das Vorbereitete auszuführen. Ich finde das spannend. Hier wird unser Augenmerk noch einmal auf unsere Erlösung gerichtet. Ja, es ist alleine aus Gnade geschehen. Aber weiter heißt es, dass die guten Werke, die wir jetzt tun, genauso nicht aus uns heraus, aus unserer eigenen Kraft geschehen sollen, sondern auch aus Gnade heraus. Gott hat sie für uns vorbereitet und wir sollen sie tun. Warum betone ich das nochmal an dieser Stelle? Warum haben wir diese Bibelstelle? Weil ich beobachte, dass bei uns Christen, dass wir vielleicht erkannt haben, dass wir aus Gnade gerettet sind, aber trotzdem, wenn wir unser Leben leben, dann versuchen wir aus irgendeinem Grund auch immer, aus unserer eigenen Kraft heraus weiterzumachen. Und das Problem, wenn wir aus unserer eigenen Kraft heraus weiterleben, dann werden wir zwangsläufig auf einen von zwei Polen rauslaufen. Der eine Pol ist die Gesetzlichkeit. Ironischerweise genau das Problem, was auch die Pharisäer hatten. Denn wenn wir versuchen, von uns selbst heraus alles richtig zu machen und ein perfektes und heiliges Leben zu leben, dann werden wir merken, dass wir scheitern daran. Und dann sind wir enttäuscht von uns selbst. Und dann sagen wir uns, okay, komm, jetzt ziehe ich noch mehr durch, jetzt bin ich noch disziplinierter und diesmal mache ich es aber richtig. Und wir werden wieder von uns enttäuscht. Und wir versuchen uns noch mehr zu disziplinieren und schaffen uns noch mehr Grenzen und schränken uns noch mehr ein, damit wir erst gar nicht irgendwelche Gebote übertreten und wir versuchen, alles richtig und perfekt zu machen und scheitern und werden immer wieder enttäuscht von uns. Und was passiert ist, dass wir in einer Gesetzlichkeit sind, dass wir uns genauso Gesetze machen, die gar nicht von Gott kommen, die wir uns aber irgendwie auferzwingen und es ist komisch, weil wir begeben uns fast wieder in so eine Sklaverei, wo die Sünde immer so groß in unserem Leben ist und wir leiden die ganze Zeit darunter. Das ist die Gesetzlichkeit, das ist die eine Seite, wo wir hinlaufen, wenn wir aus menschlicher Kraft heraus leben. Und auf der anderen Seite, dort befinden sich all diejenigen, die erkannt haben, hey, ich kann das gar nicht schaffen, von mir heraus alles richtig zu machen. Ja, ich mache es einfach so, das, was ich gut kann, das mache ich und das, was ich nicht gut kann, das ignoriere ich einfach. ja, Gott hat mir doch sowieso vergeben, ich bin doch sowieso errettet, erlöst, ich mache einfach mein Leben so, wie ich denke. Und vielleicht sogar in der Bibel, das, was ich sehe, was mir nicht gefällt, das lese ich mir erst gar nicht durch, das argumentiere ich irgendwie weg. Das ist die Gesetzlosigkeit, das ist die andere Seite, aber auf eine von zwei Seiten laufen wir zwangsläufig hinaus, wenn wir aus unserer menschlichen Kraft heraus leben. Und genau deswegen heißt es hier auch in dem Text, hey, lass uns auf unsere Rettung schauen, lass uns auf die Gnade schauen. Ein ganz anderer Weg. Aus Gnade heraus sind die Gesetze, die Gebote erfüllt für uns, weil Gott es für uns getan hat. Aus Gnade heraus dürfen wir uns Söhne und Töchter Gottes nennen. Nicht, weil wir es selber geschafft haben, sondern Jesus es für uns getan hat. Und das Spannende ist, ja, das ist die Gnade, warum wir Söhne und Töchter Gottes heißen, aber das heißt auch nicht, dass wir uns dann, ja, unwürdig verhalten, sondern wir verhalten uns entsprechend so, wie es sich für Söhne und Töchter Gottes gebührt, weil das unsere Identität geworden ist. Und genau das meine ich, warum es wichtig ist, dass das in unserem Herzen angekommen ist, damit wir das in unserem Herzen verstanden haben, dass wir aus Gnade gerettet sind, damit genau das unsere Identität wird, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind und uns dementsprechend anders verhalten. Nicht, weil wir selber können. Und das sind jetzt alles gute Kirchenvokabeln gewesen, die ich hier auswendig aufgesagt habe. Liebe, Gnade, Souveränität. Aber was heißt das jetzt wirklich konkret, praktisch für mein Leben? Was passiert, wenn ich in meinem Leben diese Last spüre, die da immer noch auf meinen Schultern ist und ich irgendwie unfrei bin, obwohl ich doch eigentlich frei sein sollte? Ich kann euch nur das nahelegen, was ich selber immer wieder als heilsam empfunden habe, und das fängt an bei Gottes Wort. Alle Wahrheit ist uns offenbart in Gottes Wort, sowohl über Gott selbst als auch über uns. Und wir können so viel Erkenntnis an Wahrheit daraus mitnehmen und können es besser unterscheiden, was Wahrheit und Lüge in unserem Leben ist, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Aber das geht sogar noch weiter. Wir dürfen diese Wahrheiten aus Gottes Wort nehmen und wir dürfen sie aussingen. Wir sehen das im Buch der Psalmen. König David hat das immer wieder getan, dass er sich diese Wahrheiten vorgesungen hat. Denn durch das Singen, ja, nimmt das uns nochmal viel mehr mit rein und wir glauben das richtig und wir verinnerlichen das richtig, dass das wirklich so ist, und das baut unsere Seele unglaublich auf. Und wir können sogar noch weiter gehen. Wir dürfen das sogar gemeinschaftlich uns gegenseitig zusingen. Wenn wir jetzt hier im Gottesdienst sind, dann singen wir genau diese Wahrheiten aus. Du bist gerettet aus Gnade. Jesus liebt dich, er hat alles für dich getan. Und genauso singen die anderen uns das zu. Und ey, das ist so herrlich, dass wir diese Gemeinschaft haben. In dieser Gemeinschaft, da dürfen wir auch zusammenstehen, uns einhaken und die Last, die wir verspüren, auf mehrere Schultern teilen und sie gemeinsam im Gebet an Gott abgeben. Es gibt so viele Wege, die Gott uns gegeben hat, wie wir noch tiefer in seine Gnade kommen können und wie seine Gnade uns immer mehr verändert. Und das ist mein Wunsch, dass das eine Lebensrealität von uns wird, und dafür würde ich gerne beten. Herr Jesus Christus, wenn wir von dir hören, dann sind wir begeistert, wie viel du gegeben hast, wie viel du für uns getan hast. Und wir danken dir dafür, dass du uns gerettet hast, dass du uns das gezeigt hast und dass du uns diesen Glauben geschenkt hast. Aber gleichzeitig sind unsere Herzen leider immer noch in diesem alten Denken gefangen. Und ja, so oft versuchen wir es immer noch aus unserer eigenen Kraft heraus, Gutes zu schaffen. Doch wir sehen jetzt auch so genau in der Geschichte von Barabbas, wozu dieses eigene menschliche Wollen führt. Es führt ins Nichts. Und wir wollen dich bitten, dass du uns befreist davon, dass du uns frei machst von diesem alten menschlichen Wesen und dass du uns ganz neu zeigst, wer wir sind in dir, dass du uns neu diese Wahrheiten ins Herz gibst, dass wir das wirklich tief verinnerlichen und tief verankern. Und so möchte ich uns segnen in deinem Namen, Jesus. Amen.